Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Peter Bursch, herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Eine lebende Legende bei mir im Studio.
Wunderbar.
Und verdammt lebendig.
Ja.
Gott sei Dank. Stimmt es, dass du nie oder praktisch nie ohne Gitarre aus dem Haus gehst?
Ja, das stimmt. Also ich habe eigentlich fast immer die Gitarre dabei und ja, ist so ein Begleiter geworden, egal wo ich hinfahre und was ich mache. Natürlich, wenn ich mal kurz einkaufen gehe, dann kann es passieren, dass ich die Gitarre nicht dabei habe, aber sonst nehme ich die eigentlich immer mit.
Ich habe mir jetzt ausnahmsweise auch eine geliehen, weil ich in der Vorbereitung gelesen habe, dass du sagst, du kannst jedem, egal wie untalentiert er ist, innerhalb weniger Minuten zumindest ein Lied beibringen.
Ja, klar.
Wollen wir das ausprobieren gleich?
Das können wir ausprobieren.
Ich nehme die Gitarre. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich noch nie gespielt.
Mhm.
Also ich habe keine Idee, was ich jetzt machen muss. Du hast mir vorhin gezeigt, wie man sie hält.
Ja.
Das weiß ich schon mal. So, was machen jetzt wir jetzt?
Jetzt nimmst du den Zeigefinger und setzt den auf die unterste, auf die dünnste Seite. Im dritten Feld, guck mal hier, sind diese Felder. Wir Gitarristen sagen da Bünde
so,
zu.
Dritter
Eins,
Bund.
Zwei, drei. Den Daumen dahinter, damit du das zusammenpressen kannst. Ja, genau.
Okay.
Jetzt nimmst du den rechten Daumen und streichelst die untersten vier Seiten. Ja.
Wow.
So, wie ich das mache. Ast rein. Das ist der einfachste Griff der Welt. Und wenn du meinen Rhythmus mitspielst, dann können wir schon ein Kinderlied spielen. Das geht so. Laterne. Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne. Ja, jetzt spielst du schon alleine. Und das klappt schon. Ich habe einen neuen Text, der geht so.
Okay.
Gitarre, Gitarre, ich spiel so gern Gitarre. Ich will ein echter Popstar sein, drum hau ich in die Saiten rein. Auch wenn die Katze laufen geht, zum Lernen ist es nie zu spät. Gitarre, Gitarre.
Sensationell.
Schon geht das los.
Und schon.
Kannst du spielen.
Kann ich spielen.
Ja, genau. Wir könnten jetzt mal ein Rock'n'Roll-Stück hören. Das wird auch nur mit einem Finger und einem Griff gespielt.
Ein Rock'n'Roll-Stück, das ich jetzt sofort spielen kann?
Das kannst du sofort spielen. Ja, ein Riesen-Hit. Es gibt viele Riesen-Nummer-1-Hits mit einem Griff. Das kannst du mal googeln, dann wirst du die alle finden.
Okay.
Und das ist ein Stück aus den 50er oder Anfang 60er Jahren und war ein Riesen-Hit. Und derjenige, der das Stück geschrieben hat,
der konnte auch nicht spielen?
Der konnte auch nur einen Griff, Bo Diddley hieß der. Und der hatte mit diesem einen Griff und mit dem Lied so einen Erfolg, dass der nie mehr arbeiten musste.
Mit also einem Griff?
Mit einem Griff musste der nie mehr arbeiten.
Ich dachte, als Rocker musst du wenigstens drei Griffe beherrschen, aber es reicht einer?
Einer reicht schon mal, um schon mal anzufangen.
Okay. Wir haben es vorher eingespielt.
Ja, wir müssen das jetzt mal hören, dann können wir dazu spielen.
Gut.
Okay. Rhythmus vom Schlagzeug aufnehmen. Ja, jetzt haben wir den Text von dem Bo Diddley. Ich habe einen neuen Text dazu. So fängt nämlich mein Gitarrenbuch auch an. Und das geht so. Keine Frage, das ist klar.
Keine Frage, das ist klar.
Die Musik ist wunderbar.
Die Musik ist wunderbar.
Auf die Bühne ist mein Ziel.
Auf die Bühne ist mein Ziel.
Fehlt nur das Gitarrenspiel.
Fehlt nur das Gitarrenspiel.
Und so weiter.
Wow! Yeah! Ich werde noch Rockstar. Sensationell, Peter. Das ist... Und so fängst du mit deinen Schülern an.
Ja, ich will denen den Spaß vermitteln. Also mir geht es darum, den Spaß der Musik zu vermitteln. Und wenn das jemand begreift und das sofort mitkriegt, der hört dann auch nicht mehr auf.
Das heißt, er hat dann Blut geleckt im Zweifel?
Genau,
und fängt dann an zu üben?
Ja.
Und dann wird es natürlich auch schwieriger.
Ja, das dauert.
Also, so leicht kann es ja nicht weitergehen.
Doch, das kann ich schon so schön aufbauen, dass es lange Zeit so leicht bleibt. Also für mich ist wichtig, dass derjenige direkt Erfolgserlebnisse hat und direkt Spaß damit hat, andere begeistern kann oder auch mit anderen zusammenspielen kann. Das ist für mich so das Wichtigste.
Ich will nicht sagen, dass du mich jetzt richtig angefixt hast, ja. Mhm. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass ich das wirklich, wirklich lernen kann. Und das war für mich bis dato unvorstellbar, weil ich immer dachte, es ist schwer, Gitarre zu lernen.
Ja, das meinen viele. Viele haben nicht so den Mut dazu, ein Instrument zu lernen. Und das ist eigentlich kinderleicht, wenn man das richtig macht.
Ja, und das richtig macht.
Ja, genau.
Nach Peter Busch.
Ja, ich habe so eine Methode gefunden, eigentlich genauso, wie ich es auch selber gelernt habe, dass ich mit Hilfe von Liedern, populären Liedern, Griffe den Teilnehmern beibringe, die sehr einfach sind, so wie jetzt hier mit einem Finger. So startet das und das baue ich dann Schritt für Schritt auf. Und wenn man die Griffe kann, dann zeige ich dazu dann entsprechende Songs, Lieder. Und das sind alles Lieder, die jeder kennt, populäre Lieder. Von Marmorstein bis zu Knocking on Heaven's Door.
Ich habe gesehen, du hast sogar Helene Fischer jetzt im Repertoire.
Genau, Atemlos, das wollten so viele lernen. Ja.
Tut dir das nicht ein bisschen weh als alter Rocker?
Nein, nein, das ist, also ich bewundere die Frau.
Ja, die kann viel, ja, absolut.
Die ist unglaublich.
Aber deine Musik ist das nicht.
Nein, das stimmt. Aber wenn ich merke, dass das den Teilnehmern oder den Schülern so einen Spaß macht, warum nicht solche Lieder zeigen? Weil die Lieder sind ja nur Mittel zum Zweck.
Warum sollte jeder Gitarre spielen können? Wäre die Welt eine bessere?
Ja, das in jedem Fall. Also ich habe ja mal gesagt, dann gibt es keine Kriege mehr. Und wenn man ein Instrument spielt, wenn man Musik macht, ist man auch anders drauf. Und auch das Musikmachen kann einem auch in vielen Lebenssituationen sehr helfen. Also ich mache ja viele Projekte, zum Beispiel auch bei uns in Nordrhein-Westfalen in Gefängnissen, wo Leute schreiben aus den Gefängnissen. Dadurch ist das entstanden, dass sie jetzt Zeit haben, einmal Gitarre zu spielen und zu lernen, natürlich. Und dass denen das geholfen hat, wieder ins normale Leben zurückzukommen.
Stimmt es, dass eine Mutter so reagiert hat, dass sie zu dir gesagt hat, früher war mein Sohn drogensüchtig, jetzt gitarrensüchtig?
Genau, das war so ausschlaggebend eigentlich. Und da hatte ich gedacht, Mensch, da müssen wir ein Projekt draus machen. Und das habe ich dann dem Justizminister geschickt bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und der hat zum Glück direkt positiv darauf reagiert. Sein Pressesprecher ist auch Rockmusiker, spielt in der Band, hat meine Bücher, kennt mich. Und der rief sofort an und sagt, hör mal, wir finden das Projekt toll, wir machen das. Und ein riesengroßes Musikgeschäft in Köln, der Music Store, der hat dann die Gitarren gestiftet, mein Verlag die Bücher und ich mache ab und zu Workshops in Gefängnissen und ich merke, wie dankbar die Leute sind. Und ich sehe ja auch an den Zuschriften dann, was aus denen geworden ist.
In unserer Redaktion sind ja nun einige Musiker und mindestens jeder Zweite hat gesagt, ich habe Gitarre nach Peter Busch gelernt. Das ist echt Wahnsinn. Du hast von deinem Gitarrenbuch, glaube ich, 1,5 Millionen mindestens verkauft.
Ja.
Das ist ja eine aberwitzige Größenordnung für ein Sachbuch.
Ja, das gibt's kaum. Und,
das gibt's gar nicht, glaube ich, sonst, oder?
Es war auch nicht so geplant.
Das meistverkaufte der Welt.
Es könnte sein, ja. Das gibt's auch in anderen Sprachen.
Wie stolz macht dich das, dass so viele Menschen durch dich was gelernt haben, Spaß gekriegt haben, ihr Leben ein bisschen besser gemacht haben?
Ja, ist schon eine tolle Anerkennung. Also ich merke das, wenn ich auf irgendwelchen Festivals spiele und junge Musiker zu mir kommen, andere Bands zu mir kommen und sagen, hör mal, wenn dein Buch nicht gewesen wäre, würden wir hier nicht auf der Bühne stehen. Und das ist schon ein tolles Gefühl.
Rudolf Schenker vor den Scorpions hat, glaube ich, nach deiner Methode Gitarre gelernt.
Richtig, ja, auch der Gitarrist von Toten Hosen.
Der Kuddel?
Ja.
Und, ich weiß, der von Raymond, glaube ich, auch der Gitarrist, ne?
Das kann sein, also die outen sich ja nicht alle, deswegen weiß ich ja nicht genau, wer alles nach meinem Buch gelernt hat. Aber ich denke schon, dass ich die Gitarrenszene wesentlich beeinflusst habe.
40 Jahre gibt es jetzt dein Gitarrenbuch. Wie gesagt, mindestens 1,5 Millionen verkauft. Du hast auch ein goldenes Gitarrenbuch gekriegt, damals für 1 Million verkaufte Exemplare. Und es gibt ein nach dir benanntes Sondermodell einer Gitarre, was wirklich nur den allergrößten als Ehre zuteil wird.
Ja, das war schon wie so ein Ritterschlag. Also es ist die Firma Martin, die auch eine ehemalige deutsche Gitarrenbauerfamilie war, die nach Amerika ausgewandert ist und die größte Gitarrenfirma gebaut hat dort. Und die machen nur mit speziellen Musikern halt diese Signature-Instrumente, also mit Eric Clapton, mit Mark Knopfler, Sting und so weiter. Und mich hatten sie ausgewählt und das war schon unglaublich.
Und da muss es, glaube ich, einmal im Jahr so ein Treffen geben?
Ja, das stimmt.
Und da saßt du neben Eric Clapton?
Ja, das war ein besonderes Erlebnis. Also es gab ein gemeinsames Essen und da saßen dann auch Crosby, Stills und Nash, die auch Signature-Instrumente haben und es war einfach höllisch.
Also wie war das für dich neben diesen Legenden, also die ja noch legendärer sind als du, zumindest weltweit da zu sitzen?
Ja.
Worüber habt ihr geredet?
Ja, ach, über Gott und die Welt. Also Eric Clapton war unheimlich nett, unheimlich offen. Ich kannte ihn ja auch von früher, von Anfang 70er Jahre. Meine Band Brüsselmaschine war da sehr populär und wir haben schon mal in der Grugehalle zusammengespielt, in Essen und bei anderen Festivals. Und da war er immer als sehr schwieriger Mensch so zu begreifen. Also es war schwer, an ihn ranzukommen und er hatte auch meist ein Zimmer alleine und viele gingen ihm aus dem Weg und so. Und bei diesem Abendessen, das war total anders. Also der hat mir fast einen Knopf an der Backe erzählt.
Und ja, was hatte er dir erzählt?
Ja, hat mich dann eingeladen zu seinem, der macht alle zwei Jahre so ein Crossroad-Festival, was leider bis jetzt nicht geklappt hat. Aber wer weiß, vielleicht klappt das doch nochmal. Und ja, wir haben über die Musikszene gesprochen. Der wollte alles wissen von meinen Büchern. Ich habe denen natürlich auch Gitarrenbücher geschenkt von mir. Und das war natürlich ein großartiges Erlebnis.
Wahnsinn. Also wer mir hier gegenüber sitzt, das wird, glaube ich, jetzt den meisten so langsam klar. Dabei bist du aber schon immer mehr Lehrer als selbst ein Musiker gewesen, oder?
Nee, das nicht. Ich war von Anfang an Rockmusiker. Also ich bin zu Hause ausgezogen, mit meiner Band zusammengezogen.
Der Brüsselmaschine?
Genau, das war 1968 und wir wollten
Weltklasse-Name für eine Band.
Ja, und wir wollten einfach nur Musik machen und von der Musik leben. Das war so unser Traum und das haben wir auch verwirklicht. Und das mit dem Unterricht, das kam eigentlich durch die Tourneepausen, dass mich dann andere Gitarristen oder andere gefragt haben, Mensch, hör mal, wie spielst du das oder wie spielt der das und so. Und wir waren auch schon ganz früh in USA, in England und ich war sogar in den 70er Jahren schon in China auf Tournee. Und, aber egal, in dem Fall in USA und England habe ich natürlich viel abgeguckt, weil dort waren auch für mich so die großen Gitarristen. Und wenn eine Chance gab, bei einem Konzert dabei zu sein, dann war ich da und habe geguckt, wie die spielen.
Ihr seid ja bis heute auf Tour. Euch gibt es immer noch die Brüsselmaschine.
Richtig.
Und wir können ja an der Stelle mal aufklären, der Name ist tatsächlich von ganz speziellen Bröseln abgeleitet. Was ihr lange ja nicht gesagt habt.
Ja, das war damals schon schwierig, das so offen zu erzählen. Wir haben immer gesagt, es ist der Name von dem Motorrad unserer Sängerin, wo auch Brüsselmaschine wirklich drauf stand. Deswegen war das leicht zu sagen. Aber eigentlich, wir haben damals schon Marihuana geraucht und das war für uns so mit ein Teil von unserer Lebensauffassung und auch.
Ja, damals war das ja in Musikerkreisen, so wie wenn man heute, was weiß ich, einen Tee trinkt oder so, ne?
Genau, da ging dann der Joint rum und so. Und einer in der Band hat so eine Maschine gebastelt, wo auf der einen Seite das Haschisch oder Marihuana reinkam, auf der anderen Seite war dann der Joint fertig. Und
das war die Bröselmaschine.
Das war die Bröselmaschine.
Liebe Kinder, nicht nachmachen, nicht nachbauen, die Bröselmaschine, die gibt's schon.
Ja, klar.
Helge Schneider war eine Zeit lang auch mit dabei?
Ja, der war einige Jahre der Keyboarder der Band. Das war dann so, wir haben verschiedene Phasen gehabt in der Band. Also das war dann so die zweite Phase, so zweite Hälfte 70er Jahre. Ich hatte ihn als jungen Musiker entdeckt bei uns. Und also wir kommen aus dem Ruhrgebiet, ne? Und Helge wohnt in Mülheim, ich wohne in Duisburg. Und irgendwie habe ich ihn dann gesehen und war so begeistert. Da war der 17, 18 Jahre, ne? Und wir suchten gerade einen neuen Keyboarder. Da habe ich ihn einfach gefragt, machst du nicht Lust? Mach Rockmusik, weil er war mehr Jazzmusiker.
Ist er bis heute.
Ja, ja. Und hättest du nicht Lust, in einer Rockband zu spielen? Und ja, und so ist das gekommen. Und deswegen hat er bei uns, also es war die erste richtige Band für ihn und auch die ersten richtigen Tourneen.
Und euch gibt's immer noch, und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, in drei Jahren 2018 feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.
Genau.
Ein halbes Jahrhundert Brüsselmaschine.
Genau, gibt's ein Riesenfest.
Was werdet ihr machen?
Ja, wissen wir noch nicht genau. Wir haben schon ein paar Angebote von einigen Clubs, die uns da besonders feiern wollen. Wir werden dann wahrscheinlich auch eine besondere Platte rausbringen. Und im Moment arbeiten wir sogar an einer neuen LP. Wir wollen LPs machen, keine CDs. Und ja, also ich denke mal, das wird ein besonderes Erlebnis.
Wer weiß, ob es dann die Stones noch gibt?
Wer weiß, wer weiß.
Gibt es überhaupt irgendwelche Bands, die auch schon seit 50 Jahren existieren?
Ach, es gibt einige Bands, ja. Also vor kurzem die Animals gesehen.
Die stimmt, die gehen auch immer noch auf Tour, ne?
Die sind auch noch immer auf Tour, genau. Pretty Things habe ich gesehen. Also es gibt noch einige von denen.
Wer kommt zu euren Konzerten? Sind es nur die, die damals schon mit dabei waren? Oder kommen auch ganz junge Leute?
Wir haben gemischtes Publikum. Also wir spielen natürlich viel auf Festivals, wo halt viele auch kommen, die uns schon von früher kennen und so. Aber dieses Jahr haben wir auf einigen Festivals gespielt, wo die Altersgruppe so zwischen 20 und 25 war. Und es war der Hammer. Also es war unglaublich.
20-Jährige?
Ja, es war
unglaublich. Die euch logischerweise nicht kannten oder kennen, ne?
Nein, überhaupt nicht. Auch das war ein Risiko auch für den Festivalveranstalter, uns da zu engagieren, weil die Szene, die wir da, von der wir da gespielt haben, die kannten uns gar nicht. Und dann hörten die unsere Musik. Also ich spiele ja auch Sita, was nicht viele können oder nicht viele hier in Deutschland machen. Und wir machen so eine Psychedelic-Rock-Geschichte mit der Sita, so schwebende Sachen. Und ich mache auch Hendrix-Sachen auf der Sita und, und. Also das ist schon ganz verrückt. Und die kamen danach dann zu uns und sagten, boah, so eine Musik haben wir noch nie gehört. Ist der Hammer. Ist echt der Hammer. Also,
20-jährige Jungs und Mädels.
Ja, und die haben auch, das verrückt ist, wir haben immer so einen Stand mit unseren Platten, Schallplatten. Und die haben alle LPs gekauft. Viel mehr als unsere Platten gibt es auch auf CD. Aber die wollten alle die LPs haben, weil das einfach besser zu unserer Musik passte.
Ja klar, ich meine, das ist ja wieder in. Also wer wirklich ein Musikfreak ist, wer sich dafür wirklich interessiert, der holt sich Platten.
Ja.
Die ganzen Kiddies, die holen sich alle Plattenspieler.
Ja, ist unglaublich.
Es kommt alles wieder. Ja. Alles Gute kommt wieder. Ja. Peter, magst du noch irgendwas spielen? Vielleicht irgendwas, wozu ich jetzt nicht so ganz in der Lage wäre, was, damit man mal sieht, was du so drauf hast für die wenigen, die dich vielleicht nicht kennen. Jetzt nicht Helene Fischer unbedingt.
Vielleicht ein schönes Gitarrenstück, wäre vielleicht eine Idee. Da muss ich eine Seite umstimmen, deswegen klingt das so komisch. Ja.
Aber vielleicht irgendwas, was wir kennen alle, weißt du so? Das wäre cool.
Ich hatte jetzt eine Idee, ein Gitarrenstück von meiner Band Brüsselmaschine zu spielen.
Ja klar, das ist doch gut, das ist doch gut.
Okay.
Sowas kann, Peter?
Das dauert eine Zeit.
Wie lange?
Systeme.
Könnte ich das noch hinkriegen? Oh. Er schaut mich skeptisch an. Nein, oder? Sei ehrlich.
Ein gutes Jahr üben.
Jeden Tag?
Wenn es geht, ja. Jeden Tag ein bisschen. Ich sage immer den...
Bis die Fingerkuppen blutig sind.
Ja, ganz genau. Nee, also es ist am besten, wenn man jeden Tag ein bisschen spielt und nicht alle 5 Tage dann 3 Stunden spielt oder so.
Wenn ich meine Frau nächstes Jahr zu Weihnachten mit sowas überraschen will. Aber du sagst, es ist im Bereich des Möglichen, wenn man es wirklich probiert.
Ja, klar.
Also die fällt vom Glauben ab.
Ja, also ich könnte dir noch, was sehr leicht ist, eins der berühmtesten Gitarrenmelodien zeigen. Also man kann nicht nur Griffe auf der Gitarre spielen, sondern auch richtige Melodien spielen. Und wir sagen, wenn sich die Melodien in einem Song wiederholen, sagen wir Riff dazu, also ein Gitarrenriff. Und das berühmteste Gitarrenriff ist das hier. Du kennst das.
Ja, nun, wer kennt es nicht?
Okay,
und kennt das, jedes Kind.
Und das kann
kennt
ich,
sogar Lena.
Das kann ich dir jetzt zeigen.
Ehrlich?
Ja.
Warte, ich nehme die Gitarre wieder.
Nimm mal deine Gitarre.
Ah, ich glaube, das überfordert mich jetzt.
Meinst du?
Ich glaube schon.
Du zupfst die beiden mittleren Seiten mit Daumen und Zeigefinger.
Die beiden?
Nee, eine Seite höher. Ja, die beiden. Zupf mal. Ja, beide gleichzeitig, so wie ich das mache. Okay, gut. Wenn du einfach so zupfst, ohne zu greifen, dann sagen wir, das ist der nullte Bund. Also wir sagen einfach nur Null. Dann greifst du im dritten Bund beide Seiten mit Zeigefinger und Mittelfinger.
Dritter ist der hier?
Nee, ja, der hier. Und jetzt die beiden Seiten, die du zupfst. In der Mitte, du musst ein bisschen höher.
Okay.
Noch höher, noch höher, noch höher, noch höher. Und jetzt den Mittelfinger darunter. Den Mittelfinger auch dahin. Den Daumen dahinter wieder, den Daumen tiefer. Ja, und jetzt feste drücken und jetzt zupf mal. Genau, das ist der zweite Ton. Also zupf mal leer. Leer ist Null. Ohne Und dann der zweite Ton, nur einmal. Zupfen. Ja, drück mal drauf. Richtig. Feste draufdrücken, gut. Der dritte Ton ist im fünften. Da musst du 2 weiter. Gucken, kannst du hier bei mir abgucken?
So?
Ja. Jetzt feste drücken, ja. Okay, jetzt hast du schon 3 Töne. Also du spielst 0, 3, 5. Ja, das sind die ersten 3 Töne von Smoke und so weiter. Genau. Und beim zweiten Mal spielst du 0-3-6-5. Musst du hier.
Also 0-3-5, 0-3-6-5. Okay.
Ja, mach mal. 0, 3, 5. Ja, du musst feste drücken.
Ja, warte nochmal.
0, 3, 5. Und jetzt 0, 3, 3, 3. Nee, ja. 3. 0,
0.
Du warst im Finale. 3,
6. Du musst festdrücken, gell?
Festdrücken, ja. 3, 6, 5, 6. Ja, 0, 3. Jetzt ein Bund weiter. 6, 5. Jo. Ja, mach nochmal.
So ungefähr.
Mach nochmal. 0, 3, 5. Ich spiel mal mit. 0, 3, 6, 5. 0, 3, 5. 3, 0. Das ist das ganze Geheimnis.
Ich kann es mir vorstellen.
Ja, so.
Oder? Was sagt ihr in der Regie? Steffi, Matthias, kriegt das hin irgendwann im nächsten Jahr? Ich glaube ja.
Nein, also du könntest jetzt mit Deep Purple zusammenspielen.
Ich, jetzt schon?
Ja.
035 036 530.
Nee.
035 0365.
Dann wieder 035 30.
Ja. 035 0365.
035 30. Ja, das musst du auswendig lernen. Ich rufe dich heute Nacht an.
Ja, mach das. Heute Nacht um 4, Peter. Großartig. Das macht einen Riesenspaß mit dir. Wirklich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so ein Depp wie ich das tatsächlich hinkriegt.
Ja.
Also hinkriegen kann zumindest.
Ja, klar.
Peter, wir machen jetzt weiter mit dem Lebenslauf, den ich für jeden Gast schreibe. Den gebe ich dir.
Ja.
Du liest ihn bitte vor und dann besprechen wir ihn ausführlich.
Ah,
bitte schön.
Okay, ja gut. Ich heiße Peter Bursch und die Gitarre ist meine zweitgrößte Liebe. Als Kind wollte ich Schlagzeuger werden, aber das war meinen Eltern zu laut. Damals wollte ich wie Elvis sein, aber mit der Tolle hat es leider nicht geklappt. Dafür bin ich heute der erfolgreichste Gitarrenlehrer der Welt. Geprägt haben mich die Zeit in der Kommune, die Brüsselmaschine und Begegnungen mit Musikern auf der ganzen Welt. Meine größte Stärke ist meine Begeisterungsfähigkeit. Meine größte Schwäche, dass ich mich gerne verzettele. Oh, und wirklich zufrieden bin ich, wenn ich in meinem Garten sitze und Gitarre spiele. Also die größte Schwäche, dass ich mich verzettele, das ist
stimmt
nicht
das
ganz
nicht,
richtig.
Dass deine Frau dich manchmal einfangen muss, weil du hier und auf dieser Hochzeit noch und da noch. Und
ja klar, ich mache manchmal zu viel. Ich will immer nach vorne gehen, habe immer tausend neue Ideen und so. Und nehme an, ich habe 13 neue Ideen und davon klappen dann 6 oder 7. Das kann schon anstrengend sein, das ist richtig. Aber ich würde das nicht als verzetteln.
Na gut, vielleicht habe ich es ein bisschen überspitzt formuliert.
Genau. Aber sonst
fangen wir mal vorne an. Peter Bursch, geboren am 14. April 1949 in Duisburg.
Genau.
Ne? Mhm. Wo Schimanski herkommt.
Ja, genau.
Die Zeit, als Schimanski im Fernsehen lief, als es die große Zeit von Schimanski gab, warst du dann noch in Duisburg?
Hast du ja, ich habe da immer gelebt und gewohnt und bin immer von den Tourneen wieder nach Duisburg gekommen.
Dieses Schimanski-Feeling, also die rauchenden Schlote, es ist immer grau, überall ist Dunst. Ist das Duisburg?
Nee, das nicht. Das ist in dem Film so. Also sagen wir mal, in meiner Kindheit, da war das schon teilweise so. Da gab es noch viel mehr Hütten und Bergwerk und alles Mögliche. Und da kann es dir schon passieren, dass meine Mutter hat dann die Wäsche gewaschen, draußen hingehängt, dass die auf einmal rötlich wurde, ne? Weil Kupferbergwerk direkt oder Kupfer verarbeitet wurde oder so. Also,
kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen.
Nee, kann man sich nicht vorstellen. Nee, das ist schon viele Jahrzehnte nicht mehr.
Du kommst aus ganz normalen, relativ einfachen Verhältnissen damals.
Genau.
Aber damit man sich das auch mal vergegenwärtigen kann, damals in den 50ern, ihr habt euch einen Fernseher gekauft oder war es schon Anfang der 60er? Und dafür musste dann der Urlaub ausfallen.
Ja, genau. Also da war dann die Entscheidung, wir haben immer mit der Familie zusammengesessen, wo fahren wir jetzt hin, was machen wir? Und da war dann einmal der Wunsch, jetzt kaufen wir uns einen Fernseher und dann fiel dann der Urlaub aus.
Ein Schwarz-Weiß-Fernseher, logischerweise.
Ja, ganz genau.
Lange ist es her. Du sollst ein sehr wildes Kind gewesen sein. Peter, kannst du das bestätigen?
Nee, eigentlich nicht. Also mein Bruder, also ich habe einen älteren Bruder, der war viel wilder als ich. Aber
noch wilder wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich so ein wildes Kind war. Nee, nee.
Eine Leseratte?
Ja, das stimmt.
Was hast du verschlungen alles?
Ja, Karl May, sehr viel.
Hast du alles gelesen?
Ja, fast alles, denke ich.
Auch diese seltsamen Bände da, was gibt's da alles? Was gibt's davon? Wer kennt sich mit Karl May aus? Da gibt es so Bände, die keiner gelesen hat.
Ja, es gibt so Bücher.
Das Gebet und sowas.
Ja, das habe ich auch. Sowas habe ich auch nicht gelesen. Nee. Mir von Ginny Stan und solche Sachen. Das sind schon ein bisschen ein bisschen seltsam, das stimmt. Aber trotzdem, so Abenteuergeschichten haben mich total begeistert.
Wann ging es bei dir los mit der Musik?
Ja, das fing so Ende 50er an mit Elvis und dann kamen die Beatles und da habe ich dann versucht, alles rauszuhören, nachzuspielen, was natürlich nicht so einfach war.
Dir selbst beigebracht alles?
Ja, weil es keinen gab, der mir das zeigen konnte. Ne? Und zum Glück spielten bei uns ab und zu englische Bands. Die kamen rüber von Liverpool oder von London und die traten in Duisburg-Mülheim, da in der Gegend bei uns in Clubs auf. Und da saß ich dann in der ersten Reihe, habe geguckt, wie spielen die das und so, und bin nach Hause geflitzt, habe das geübt. Also so war das damals.
Hast du die Beatles mal live gesehen?
Die Beatles, ja, in Essen auf so einer Bravo-Tour. Da durfte ich hin und...
auf einer Bravo-Tour?
Genau. Die haben auch nur kurz gespielt. Ich glaube, eine halbe Stunde. Man hat kaum was gehört, weil nur Geschrei war. Das war in der Guggenhalle in Essen.
Legendäre Band. Viele sagen, die größte Band aller Zeiten. Das ist ja so eine Philosophiefrage.
Ja.
Waren das auch wirklich richtig gute Musiker?
Ja.
Oder sind das richtig gute Musiker?
Ja, klar. Also wenn man die Platten hört, unglaublich. Also die haben auch viel kreiert, so viele neue Dinge in die Musik reingebracht. Und was ich so toll bei denen fand, war, dass die, sobald die was Neues lernten, also ich kenne eine Geschichte, wo Paul McCartney im Studio war, nebenan nahm eine Jazzband auf und er guckte rein, sah den Gitarristen und er spielte Griffe, die er noch nie gesehen hatte. Und die ließ er sich dann zeigen und dann ging er wieder in sein Studio und fummelte da rum und hat dann damit direkt einen Hit geschrieben. Also die haben das direkt umgesetzt, kreativ eingebaut und haben das in ihrer Musik so.
Das zeichnet die Großen aus, ja.
Ja, also
diese Kreativität, auch die Flexibilität.
Ja, die hatten so bestimmte Jahre, wo die unglaublich viele Songs geschrieben haben und viele Ideen hatten. Und immer, egal wo die waren, haben die an Texte gearbeitet, an Musik gearbeitet.
Wenn du Paul McCartney, Sir Paul McCartney, muss man ja sagen, so heißt er korrekt, heute siehst, wie er Gitarre spielt für Rihanna und Kanye West, was denkst du?
Ja, ist einfach ein großartiger Musiker.
Aber findest du es gut, dass er das macht? Also, dass er sich da so in den Hintergrund begibt und...
Nein, also ich habe damit kein Problem. Ist seine Welt, seine Sache.
Warum hast du damals eine Lehre als Vermessungstechniker nach der Realschule gemacht und hast nicht gesagt, ich werde jetzt Musiker und ich probiere, ob ich da als Berufsmusiker gleich durchgehe? Weil die Eltern gesagt haben, mach was Vernünftiges?
Genau. Also da war ich noch 14, 15 und so. Und mein Vater hat auch die Lehre ausgesucht, so war das damals. Und
verstehe.
Der wusste, ich bin in Mathe gut, ich kann gut zeichnen und so. Und dann kam ich dann da rein und... Hab dann die Lehre gemacht. Das hat man einfach so gemacht damals und hab dann meine Musik dann, so gut es ging, nebenbei gemacht und immer weiterentwickelt. Und mir war aber schon klar, dass ich in die musikalische Richtung gehe.
Hast du jemals in dem Beruf gearbeitet?
Nee, habe ich nie.
Nee.
Also ich habe dann einen Ingenieur gemacht, ne, und habe meinen Eltern dann dieses Diplom geschenkt, weil die sich da so viel eingesetzt hatten, ne, und das war's dann.
War das schon die Zeit, in der du in dieser legendären Kommune gelebt hast?
Ja klar, das war parallel alles. Also das ging ja 68 los.
Und du warst mit dabei?
Ja klar.
Die meisten von uns nicht. Der ein oder andere beneidet dich. Ich würde mich einfach nur dafür interessieren, ob es wirklich so wild war, wie es immer heißt, oder ob das so im Nachhinein so ein bisschen überhöht wird alles.
Ja, also die Geschichten, die wilden Geschichten, die es darum gibt, es gab wilde Nächte, also schon wilde Partys und so. Und nicht jede Kommune war gleich. Also,
und eure?
Wir waren sehr musikorientiert. Also wir haben hauptsächlich gejammt, gespielt.
Was aber sicherlich gut ankam bei den Mädels.
Das sowieso, ja. Das Haus war immer voll bei uns.
Nicht nur tagsüber, nehme ich an.
Ja, also wir hatten viel Spaß.
Wie geht dieser legendäre Satz aus der Zeit? Wer zweimal mit derselben Band gehört, schon zum Establishment.
Der Satz war damals sehr, sehr prägnant und...
Auch zutreffend?
Auch zutreffend, ja, das stimmt schon.
Aber du hast deine Ehefrau dort kennengelernt, in dieser Kommune.
Richtig, ja. Seit der Zeit sind wir zusammen.
Wie hast du das geschafft?
Ja, also da muss man gemeinsam dran arbeiten. Das kann nicht einer alleine schaffen und der ein oder andere muss da mal zurückstecken. Und wir haben ja auch zwei Kinder und mittlerweile schon Enkelkinder. Und das schafft man nur, wenn man immer irgendwie dran arbeitet. Wir haben auch schlechte Zeiten und da muss man halt gucken, dass man da durchkommt und das trotzdem schafft.
Unter Musikern eine absolute Seltenheit und noch zu der damaligen Zeit. Ihr seid 45 Jahre zusammen, oder?
Mhm. Ja, also darunter hat auch natürlich die Band gelitten. Also wir waren mit Brüsselmaschine dauernd auf Tour und dann bekamen wir schon die Kinder und ich hatte Angst, dass ich die Kinder gar nicht sehe, wie die so groß werden zu Hause. Deswegen haben wir immer Pausen gemacht mit der Band und darunter hat natürlich die Popularität auch gelitten. Aber da hat mir dann wieder der Gitarrenunterricht geholfen, dass ich so Gitarrenkurse machen konnte und und.
Aber wenn du nicht Familie gehabt hättest, hättest du noch eine größere Karriere machen können, in Anführungsstrichen.
Ja, also ich wollte eigentlich nur immer Rockmusiker sein, Songs schreiben, auf Tournee gehen, durch die Welt fahren und Spaß haben.
Und dann war es aber mein junger Vater.
Richtig.
Mit zwei Kindern. Ne?
Ja, das ist natürlich eine andere Verantwortung. Und
der du gleich gerecht geworden bist?
Ja, man muss sich da, also ich musste mich erstmal dran gewöhnen und mit der Situation klarkommen.
Wer musste es nicht mit Anfang 20?
Ja klar, ist nicht einfach. Aber es hat geklappt und es war eine wunderschöne Zeit.
Du wirkst auch, auf mich jetzt zumindest in dieser Stunde, extrem zufrieden und ausgeglichen.
Mhm.
Bist du's?
Ja, bin ich auch. Also ich habe ein wunderschönes Leben und mit Musik geht sowieso alles viel, viel besser. Und ja, es macht vieles Spaß. Es gibt natürlich auch nervige Phasen und was das Publikum dann gar nicht sieht, was da so hintersteckt, was man alles organisieren muss und machen muss.
Ja, natürlich.
Und so. Aber trotzdem die andere Seite, die überwiegt und das ist das Wichtigste.
Also du bist wirklich für mich jetzt so ein, ich will nicht sagen ein Vorbild, aber ein Beispiel für einen Menschen, der mir zeigt, dass tatsächlich Musik etwas ist, was einen zufrieden machen kann. Mhm. Also deine Ausstrahlung, die möchte ich irgendwann mal haben, nur. Du hast schon fast so was Zen-mäßiges. Oder geht es euch nicht auch so in der Regie? Peter ist so einer, der dem sitzt so gegenüber und du könntest mir jetzt alles erzählen. Ich glaube dir alles.
Ja gut, können wir nachher noch ein paar Stunden zusammensitzen.
Dann erzählst du mir die wirklich wahren Geschichten. Ja. Was würdest du selbst sagen, was sind so deine Schwächen? Weil du vorhin gesagt hast, also verzetteln tue ich mich nicht. Ich neige dazu, viel zu machen oder manchmal zu viel zu machen. Aber wo sind deine Macken?
Das, für einen selber ist das immer schwer zu erkennen.
Naja, nun, deine Frau wird es dir ja ab und zu gesagt haben, ja, wenn du klar. Denn welche haben solltest.
Ja klar, ich muss mich jetzt mehr um die Sachen kümmern, mehr um die Sachen und oder nimm gewisse Sachen nicht so ernst, sehe das ein bisschen lockerer, ja, und mach dir da nicht so viele Sorgen und das und so. Und ja, also so in der Richtung könnte ich das schon unterschreiben.
Deine Frau ist ja auch Künstlerin?
Die ist auch Künstlerin, die ist Liedermacherin, schreibt wunderschöne Lieder und auch Texte, meine deutschen Texte in den Gitarrenbüchern sind alle von ihr. Und sie macht auch die Bühnenbilder für meine Shows. Ich mache also nicht nur die Brüsselmaschine, ich mache noch eine andere Band, die heißt die All-Star Band. Das ist im Ruhrgebiet bei uns so eine Kultgeschichte und da macht sie große Bühnenbilder und meine Hemden. Ich habe
die macht sie?
Ja.
Diese coolen Jeanshemden mit, ist das aufgestickt oder was
ja.
Ist das?
Ja, genau.
Wow.
Und letzte Woche hatten wir noch Konzerte mit der All-Star-Band, 6 Abende gespielt in so einem Club bei uns in Duisburg. Und wir haben jeden Abend immer Überraschungsgäste. Und da kam eine junge Band und die stellte ich dann vor und die spielten dann als Gast bei uns und kamen gut an. Und irgendwann sagte er, ich muss mal eins sagen, dein Hemd, was du hast, das möchte ich auch gerne haben.
Das habe ich total Dass überhaupt. Du jetzt gerade trägst?
Nee, das war
mit den Adlern drauf?
Ja, das war ein anderes Hemd. Also ich habe viele von den Hemden.
Und dann findet sie trotzdem noch die Zeit, dir eine Eisenbahn zu bauen. Was ist denn das für ein grandioser Liebesbeweis?
Ja, sie hat jetzt keine Eisenbahn gebaut,
sondern
die im Garten eine Eisenbahnlandschaft.
Nee.
Und da drin fährt der Zug und über eine Brücke und
da sitzt
durch
den
Tunnel
dann.
Und es gibt einen Vulkan und also ist sehr, sehr nett und toll und da macht mir natürlich Riesenspaß, da mit der Gitarre zu sitzen, die Eisenbahn laufen zu lassen und es gibt fast nichts Schöneres, sich da zu entspannen.
Peter, ich bin begeistert. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ja. Schön, dass du da bist, der erfolgreichste Gitarrenlehrer der Welt, ein unglaublich sympathischer Mann und einer, der es tatsächlich schafft, mir innerhalb weniger Minuten ein Gitarrenstück beizubringen. Und Smoke on the Water habe ich zumindest auch ansatzweise auch schon.
Ja,
wahrscheinlich. Du hast gesagt, ich könnte jetzt mit Deep Purple auf Tour gehen.
Genau.
Also wenn die werden sich bedanken.
Wenn die demnächst kommen hier nach München, nimm deine Gitarre, geh vorne zur Bühne und
sag, hey,
ich kann das auch, hey guys, ich spiele jetzt mit.
I will do it. Vielen herzlichen Dank, Peter Busch.
Okay, ich danke auch.
Dankeschön.
Alles Gute.